Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der kommt, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, heute ist Endspiel. Das ist extra so gelegt worden, weil an diesem Sonntag der Wochenspruch heißt, dass niemand Gast und Fremdling ist, sondern alle eine große Gemeinschaft bilden. Und wir haben ja viele Gäste in den vergangenen 4 Wochen in unserem Land gehabt. Nein, Spaß deswegen nicht, aber es passt doch gut. Heute ist Endspiel, zwar ohne Deutschland, aber immerhin. Endspiel einer Fußball-Europameisterschaft. Das war schon ein besonderer Monat, der da hinter uns liegt. Und zwar unabhängig davon, ob jemand Fußballfan ist oder nicht. Denn es herrschte doch immerhin so in der Allgemeinheit, in den Medien, in der Öffentlichkeit eine andere Stimmung im Land. Es gab positive Nachrichten und Meinungen. Die Nationalmannschaft als Teil unseres Landes hat ihre Sache gut gemacht. Es wurde nicht rumgemeckert und geschimpft. Endlich mal nicht so viel runtermachen, nicht so viel Negatives, nicht so viel Hass. Und viele unserer Gäste, einschließlich wir als Gastgeber, haben manche Beiträge zu guter Stimmung geleistet. Da gab es den tollen Motivationssong des Rappers Contra K, Erfolg ist kein Glück, den sich die deutsche Mannschaft immer reingezogen hat vor jedem Spiel. Und die Fanmärsche und Choreografien, besonders der Niederländer und der Schotten, die waren schon was Besonderes. Das wäre eigentlich das Endspiel wert gewesen. Ist gut. Das war übrigens nicht abgesprochen mit der Einleitung heute, das passt doch super, was? Tolle Stimmung, aber natürlich wird das nicht ewig anhalten. Heute ist ja schon Endspiel. Und wenn das mal ausgewertet ist, dann wird das Schimpfen wohl bald wieder deutlicher zu hören sein. Stimmungen schlagen eben schnell wieder um. Das erfahren wir bereits aus der Bibel, zum Beispiel im heutigen Predigttext. Nach ihrer Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei waren die Menschen des Volkes Israel durch Wüsten gelaufen. Gerade aber hatten sie in einer wunderbaren Oase rasten und sich stärken können. Elim hieß dieser Palmenort, klingt fast so ähnlich wie EM. Kaum waren sie von dort wieder aufgebrochen, hatte die schlechte Stimmung sie erneut im Griff. Wir lesen im 2. Buch Mose im Kapitel 16. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Einen Gomer, das war ein Raummaß je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss, und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Es ist schon verrückt, wie schnell Gottes Hilfe vergessen ist. Die gerade erst erlebten Wunder spielten für die Israeliten überhaupt keine Rolle mehr. Stattdessen verklärte Vergangenheit, Fleischtöpfe und Brot in Fülle. Ich weiß nicht, wer von den Israeliten sowas in Ägypten wirklich erlebt hat. Am ehesten noch Mose, der lebte ja am Hof des Pharao. Aber die anderen? Wie waren sie unterdrückt worden? Ihre Kinder hatten die Ägypter umgebracht. Wie hatten sie nach Freiheit geschrien? Alles vergessen? Alternative Fakten gewinnen Einfluss. Die einen behaupten es, die anderen bestätigen. Am Schluss leben alle unter dem Eindruck, ja, so war's. In einer Situation der allgemeinen Entrüstung, der allgemeinen Aufregung, der aufgeheizten Stimmung haben es Fakten und Tatsachen schwer. Das ist auch eins unserer Probleme. Die Wirklichkeit wird uns ja zu einem hohen Prozentsatz über Medien vermittelt. Wer kann sich schon einen unmittelbaren Eindruck verschaffen? Wie wichtig ist gerade in unserer Zeit der Austausch mit Augenzeugen, das Gespräch mit Menschen, die etwas selbst erlebt haben, die Beschäftigung mit Quellen, Ausstellungen besuchen, persönliche Begegnungen, interessierte Fragen stellen, ist so wichtig. Ist viel wichtiger, als immerfort jede Meldung, jeden Aufreger auf den unterschiedlichsten Kanälen zu verfolgen. Auf unserer Urlaubsreise, die wir gerade hinter uns hatten, sind wir mit dem Zug gefahren. Das Deutschland-Ticket macht's möglich. Interessanterweise kamen wir da mit einigen Leuten ins Gespräch. Eine Medizinstudentin, die nach Leipzig mitfuhr, war überrascht, als Sibylle ihr erzählte, dass sie eigentlich auch hätte Medizin studieren wollen. Aber weil sie Christ geworden war, wurde ihr diese Möglichkeit in der DDR verwehrt. Nicht einmal im Labor des ehemaligen Bezirkskrankenhauses konnte sie nach ihrem Studium der Chemie eine Stelle bekommen, weil ich bei der Kirche arbeitete. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, sagte die junge Frau. Das war völlig außerhalb ihres Erfahrungshorizonts. Oder wir lesen ein Buch von Marlene Schawan, die einen palästinensischen Christen geheiratet hat und mit ihrer Familie seit über 30 Jahren in Beit Jala lebt. Ihre Erfahrungen während der ersten und zweiten Intifada und mit der Art der ständigen Auseinandersetzung lassen mich vieles besser verstehen und einordnen, was ich über den Konflikt in Gaza jetzt erfahre. Sie lebte ja dort und sie kann das aus unmittelbarer Betroffenheit schildern. Genau solchen Informationsaustausch, denke ich, brauchen wir. Aber jetzt komme ich zu dem geistlichen Hintergrund der Stimmungslage. Warum hat es denn die schlechte Stimmung so leicht? Sie hat es so leicht, weil wir auf uns vertrauen, weil wir unsere Vorstellungen vom Leben für das Maß aller Dinge halten, weil wir erwarten, dass wir ein Ideal durch unsere Bemühungen realisieren können. Und weil wir, wenn das nicht klappt, was abzusehen ist, dafür Verantwortliche brauchen. Wir gehen davon aus, dass uns ein Leben nach unseren Ideen zusteht. Und leider wird Frömmigkeit häufig so verstanden, dass Gott uns doch bitte dabei helfen möchte, unsere Vorstellungen erfüllt zu bekommen. Wir gehen davon aus, dass er ja mehr Möglichkeiten hat, die er dann bitte in unserem Sinne doch einsetzen möchte. Uns verhelfen, dass wir zu unserem Ziel kommen. Wenn ich in offenen Kirchen, und da waren wir jetzt im Urlaub auch manchmal, die ausliegenden Gebetsbücher durchlese oder die Zettel an der Gebetswand, dann steht dort meistens: Herr, bewahre uns auf unserer Reise, mach meine Oma wieder gesund, lass die Prüfung gelingen, hilf, dass wir einen schönen Urlaub haben. Das ist ja alles in Ordnung. Schon viel seltener ist zu lesen: beende die Kriege auf der Welt. Alles das ist gut und richtig. Unser tägliches Brot gib uns heute, heißt ja auch eine der Bitten im Vaterunser. Aber kommen da nicht andere noch zuvor? Wenn wir auf uns und unsere Vorstellungen vom Leben vertrauen, dann hat's die schlechte Stimmung immer leicht. Und sie ist auch von vornherein, von Grund auf eigentlich ungeistlich. Sie hat wenig mit dem Glauben zu tun. Dieses dumpfe Schimpfen, dieses Runtermachen, dieses Gemurre, wie es hier heißt, dieses Gefühl von zu kurz gekommen sein. So steht es übrigens auch in einigen Versen, die der Predigttext ausgelassen hat. Der ist da mal gesprungen. Da heißt es, da sagt Mose: Was können wir schon, dass ihr gegen uns murrt? Im Grunde schimpft und murrt ihr doch gegen Gott und seine Führung. Wohlgemerkt, und auch hier ist genau zu unterscheiden, das richtet sich nicht gegen begründete Kritik und gegen Argumente. Sowas ist alles nötig in einem ehrlichen Umgang, dass man auch kritisch sich austauscht. Ja, selbst Widerstand gegen Maßnahmen, die mit den Geboten Gottes und dem eigenen Gewissen nicht vereinbar sind, ist durchaus biblisch. Aber diese allgemeine, diffuse Unzufriedenheit ohne wirkliche Lösungen, dieses "Ich bin einfach dagegen", dieses Vertrauen in Menschen, die noch nicht mal gesagt haben, was sie denn positiv anders machen wollen, wenn sie die Verantwortung bekommen, das ist ungeistlich. Murren ist ungeistlich, weil es aus dem falschen Vertrauen auf uns selbst kommt, aus der falschen Hoffnung, wir können unsere Vorstellungen umsetzen mit unserer Kraft. Und deshalb ist die entscheidende Botschaft unseres Bibeltextes nicht die, dass es am Abend Wachteln und am Morgen das Wüstenbrot Manna für die Israeliten gab. Das ist natürlich ein tolles Wunder Gottes, aber es ist nicht das Entscheidende. Es ist ein tolles Wunder, wie es vielleicht der eine oder andere von uns schon zigmal erlebt hat, wenn wir nur mal genau nachdenken, wie viele Wunder da in unserem Leben zusammenkommen. Das Entscheidende ist aber nicht, sind nicht Manna und Wachteln, sondern das Entscheidende ist der Satz, den Gott sagt, wo er sagt: Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Gott kündigt an, ihr werdet am Abend Fleisch zu essen haben, am Morgen Brot, genau das, was ihr euch gewünscht habt. Aber der entscheidende Satz ist: Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Darum geht es. Das ist das Ziel. Und wenn das nicht geschieht, diese Erkenntnis nicht eintritt, dann nützen den Israeliten auch Wachteln und Manna nichts. Dann wird sich im Grunde nichts ändern. Wenn wir einen Weg durch die Höhen und Tiefen des Lebens suchen, dann kommt alles darauf an, dass Gott bestimmt und dass wir ihm vertrauen. Ohne das Vertrauen in Gott, das Zutrauen, dass er die Durststrecken nicht über Gebühr ausweitet, das Zutrauen, dass er die Kraft geben wird, die wir brauchen, dass wir mit ihm Neues wagen können und uns nicht nur im Rahmen unserer Möglichkeiten und Erfahrungen bewegen müssen. Ohne dieses Gottvertrauen ändert sich nichts. Und dieses Gottvertrauen entsteht nicht durch die Fülle unserer Erlebnisse mit Gott, sondern es erfordert am Ende eine Entscheidung, eine neue Blickrichtung. Wir können ja gerade erlebt haben, wie Gott uns bewahrt. Wenn wir daraus nicht die Konsequenz ziehen, nun ihm mehr zu vertrauen als unseren Wünschen und anderen Menschen, dann werden wir wieder voller Unzufriedenheit sein. dann werden diese Erfahrungen nicht wirklich was ändern. Er muss das Sagen haben und wir müssen es ihm zugestehen. Vorhin sprach ich ja schon von den Bitten des Vaterunsers. Nicht zufällig heißt es doch am Anfang, dein Name soll geheiligt, also bekannt, groß, geehrt werden. Dein Reich soll sich ausbreiten. Dein Wille soll umgesetzt werden. Das sind die ersten Prioritäten. Und darüber wird unser Leben wirklich neu, nicht durch die Erfolge, die wir erzielen. Jedes Jahr werden im Lebenshof einige Jugendliche darauf vorbereitet, ihren Schulabschluss nachzuholen. Das haben die meisten von ihnen bisher aus unterschiedlichsten Gründen nicht geschafft und das hindert sie ja nicht zuletzt daran, eine Ausbildung zu beginnen, mit der sie ihren Lebensunterhalt mal selbst bestreiten und nicht auf Hilfe angewiesen sind. Auch dieses Jahr konnten 4 von ihnen vor wenigen Tagen ihr Zeugnis in Empfang nehmen. Und das ist immer ein toller Erfolg. Es wird gratuliert, es werden viele gute Wünsche auf den weiteren Weg mitgegeben. Mir ist es dann immer wichtig, Ihnen zu sagen, ihr habt auf dem Lebenshof die Chance bekommen, diesen Abschluss zu erreichen. Aber ihr habt auch die Gelegenheit erhalten, Jesus kennenzulernen. Und das ist die noch viel weiterreichende Möglichkeit. Denn wer ihn kennt, der kann im unausweichlichen Auf und Ab des Lebens vertrauen. Der hat einen anderen Grund unter den Füßen. Der weiß, dass er in Zeit und Ewigkeit nicht verloren geht. Das gibt wirklichen Auftrieb. Interessant in unserer biblischen Geschichte ist ja, dass die Israeliten beim Einsammeln der Nahrung wieder erleben, wie sehr sie von Gottes Geschenk abhängig sind und wie wenig von ihrer Leistung. Wie heißt es am Schluss? Wer viel aufsammelt, hat am Ende nicht mehr als derjenige, der es gelassener nahm. Das ist kein Lob der Faulheit, aber der deutliche Tipp, nicht unsere Leistung trägt uns, macht den Unterschied, sondern allein Gottes Gnade. Was unser Land braucht, was diese Welt braucht, sind Menschen, die Gott vertrauen und auf seinen Wegen aufbrechen, ohne Nörgelei und Unzufriedenheit. Es ist tatsächlich kein Wunder, dass es diese negativen Haltungen gerade so leicht haben. Das hängt mit dem nachlassenden Gottvertrauen unmittelbar 1:1 zusammen. Christen, die gegen den Trend Gott vertrauen und offen sind für neue Entwicklungen, die leisten den wichtigsten Dienst für unsere Gesellschaft und tun etwas für andere Stimmung. Und daran kann jeder Anteil nehmen. Es ist doch niemand zu krank, ist doch niemand zu alt oder zu hinfällig, um sich von Gottes Reich begeistern zu lassen und sich dafür einzusetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, durch Gottes Wort gestärkt und ermutigt zu werden. Nehmen wir nur mal den Evangeliumsrundfunk, die vielen guten Bücher, die Bibelstunde und die Hauskreise, selbst die Sonntagspredigten sind auf der Homepage unserer Gemeinde nachzuhören. Es ist möglich, allein und mit anderen für Menschen und Situationen zu beten. Man kann anrufen und sich erkundigen, wie es anderen geht, wenn man da nicht hin kann. Wir können unser Geld und unsere Zeit für Anliegen im Reich Gottes einsetzen. Und wir werden erleben, wie dabei auch immer für uns gesorgt wird. Wie Gott sich um unsere Angelegenheiten kümmert, ohne dass wir uns geärgert oder gemurrt haben. Auf unserer Radtour am Neckar besuchten wir eine ehemalige Freiwillige, die vor 7 Jahren ihren Dienst in Görlitz geleistet hat. Inzwischen ist sie mit ihrem Lehramtsstudium so gut wie fertig, wird im neuen Schuljahr vor eine Klasse treten, hat in den Jahren auch manche Krise zu bewältigen gehabt. Einmal bekam sie solche Schwierigkeiten mit ihrer Stimme, dass ihre ganze berufliche Zukunft in Frage stand. Sie hat aber während all den Jahren intensiv in einer Gemeinde gelebt, dort unter anderem ihren zukünftigen Mann kennengelernt und beide wollen nach der Ausbildung nicht 100% arbeiten, sondern in Teilbeschäftigung, um noch Zeit für den Dienst in der Gemeinde zu haben. Und beide fragen auch ehrlich, wo ihr Weg sie mal hinführen soll. Ein Einsatz in den neuen Bundesländern ist dabei nicht ausgeschlossen. Diese Begegnung hat uns sehr ermutigt, vor allem als die junge Frau berichtete, dass in ihrer Gemeinde mehrere junge Paare sich genau solche Fragen stellen und genau diese Prioritäten setzen. Diese andere positive und hoffnungsvolle Grundstimmung, die hält dann länger als 4 Wochen und ist auch nicht von unseren Erfolgen oder Misserfolgen abhängig. Ein Hoch für das persönliche Stimmungsbarometer durch Vertrauen auf Gott und damit auch eine dauerhafte Aufheiterung für das Miteinander wünsche ich euch und uns allen. Manchmal träume ich davon, dass die Christen so einen tollen Fanmarsch durch Görlitz organisieren. So ausgelassen und mit so cooler Mucke und wir hätten sie ja fast dabei. Grund genug haben wir auf jeden Fall. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.